Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus nah und ganz fern bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, ausgeschlafen und energiegeladen in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 8. Dezember 2022. Schön sind Sie dabei, ich habe mich auf diese Sendung seit langem, seit gestern bereits gefreut und jetzt geht's los. Ich habe eine ganze Reihe von interessanten Themen hier im Angebot, bleiben Sie dran. Die schweizerische Hauptausgabe, das muss so festgehalten werden, denn ich sende ja aus der Schweiz heraus, mit dem schweizerischen Blick versuche ich da dahinter zu kommen, was auch jenseits unserer Landesgrenzen läuft. Da bin ich sehr fokussiert auf die Bundesratswahl des gestrigen Tages. Die Schweiz wählt ja ihre Regierung durchs Parlament, ein Vorgang, der etwas nicht immer so ganz leicht zu durchschauen ist, mit gewissen Anklängen auch einer Papstwahl. Irgendwann geht dann das Räuchlein hoch. Wie auch immer, wir haben wieder eine vollbesetzte Regierung und da vielleicht ein zentraler Gedanke des gestrigen Tages hier ans internationale Publikum ist ja bemerkenswert. Seit 174 Jahren hat die Schweiz eine moderne Verfassung. In diesen 174 Jahren haben wir immer wieder gemächlich im Rhythmus unsere Bundesräte neu gewählt. Die bestimmen ja selber, wenn sie zurücktreten, außer wenn einer einen wirklich ganz großen Unsinn abgelassen hat, dann wird er mehr oder weniger genötigt. Man sagt, du solltest dich jetzt dann langsam zurückziehen, dann gehen sie auf Druck von außen, sonst bestimmen sie das selber. 174 Jahre, da wechselt man immer etwas die Bundesräte aus. Das Verfassungskonstrukt mehr oder weniger gleich, leicht modifiziert, gab da eine Verfassungsrevision, auch Neuerungen direktdemokratischer Art im 19. Jahrhundert, dann im 20. Jahrhundert auch noch einmal gegen Ende da ein paar Veränderungen, aber im Grundsätzlichen ist sich das alles mehr oder weniger gleich geblieben. Und schauen Sie mal die 174 Jahre an jenseits der Schweizer Landesgrenzen, was da alles aufgestiegen und zusammengekracht ist. Monarchien sind eingestürzt, Währungen sind abgestürzt und abgeschafft worden, es sind Reiche entstanden und untergegangen, Kriege, Weltkriege, Massenmorde, Gemetzel und da mittendrin diese Schweiz mit ihren Bundesratswahlen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wie ist das möglich, dass dieses Land hier in diesem tosenden Unheil, in diesem Ungeheuer von einem Kontinent sich da auf diese etwas langweilige Art durch die Geschichte schlängeln konnte, wohltuend Langeweile, in dem Sinn, die Langeweile ist ja in der Politik eine Tugend, das muss man preisen, langweilige Politiker sind ein Segen, hütet euch vor intensiven, vor Intensivpolitiken. Ja, und das hat eben damit zu tun, das wurde dann gestern auch erläutert, mit der Freiheit, dass die Schweiz eben die Menschen weniger hindert, auch unter den Staat, das ist ja auch ein Zwangsapparat, aber die schweizerische Staatsform hindert die Menschen weniger daran, das Beste aus sich herauszuholen. Man hat die Freiheit, man hat die Demokratie, man hat die Eigentumsgarantie, man hat die Toleranz, man lässt die Leute machen, unterschiedliche Sprachgruppen, und da sage ich Ihnen, das ist nicht ein gänzlich erfolgloses, unerfolgreiches Modell. Muss man sich natürlich die Frage stellen, ja, diese Schweiz, 174 Jahre Stabilität, auch deshalb, weil nicht alles von der Regierung abhängt, schauen nicht alle in dämonischer Gebanntheit, wer sitzt da im Bundesrat, das ist bei uns eher eine etwas folkloristische Angelegenheit, fast wie eine Krönung in Großbritannien, so etwas, ein monarchisches Flair spielt da auch noch hinein, aber das Wohlergehen des Landes hängt nicht direkt an dieser Regierung. In der Finanzkrise ist einmal der Finanzminister ausgefallen, aufgrund von gesundheitlichen Gründen. Das hat man gar nicht gemerkt. Es ist genau weitergegangen. Die Genialität der Schweizer Politik liegt im System, das intelligenter ist als die Politiker, die es bespielen. Das ist keine Beleidigung der Politiker. Das Schweizer Institutionenmodell, dieser Sonderfall, direkte Demokratie, Föderalismus, Neutralität, das kommt eben aus, das funktioniert auch ohne Superhelden. Und wenn Sie auf Superhelden angewiesen sind in der Politik, dann sind Sie sowieso verloren. Und jetzt also die Frage, die 100-Dollar-Frage, warum wird so ein erfolgreiches Modell im Ausland nicht kopiert? Sonst wird ja alles kopiert, was gut läuft in der Politik eben nicht. Wissen Sie, warum nicht? Ja, weil diese Schweiz eine Kränkung für Berufspolitiker ist, diese Institutionen Schweiz, diese Staatsform, die ist eben im Interesse der Bürger und nicht primär der Politiker. Und deshalb sind doch die Politiker in ihren Ländern nicht bereit, so ein System einzuführen, das ihnen die Macht und die Herrlichkeit streitig macht, wegnimmt, Souveränität aus dem Politapparat überträgt ans Volk. Demokratie im eigentlichen Sinn des Wortes, Bürger im umfassenden Bedeutungssinn des eigentlichen Begriffs, das ist das Geheimnis der Schweiz, das scheuen die Politiker, auch bei uns gelegentlich, wie der Teufel das Weihwasser, ist ja klar. Der Politiker will gestalten, er will Macht, und die Schweizer Verfassungsväter, die Staatsgründer in ihrer grossen Weisheit haben überall Bremsklötze und Widerhaken eingebaut, dass diese Machtentfaltung nicht passieren kann. Das ist wie in diesen Science-Fiction-Filmen, wenn sie so einen großen, so einen Kampfroboter haben und der eigentlich ganz massiv und schnell rennen kann. Plötzlich wird er da besprayt mit einem Eisspray oder etwas und dann kann er sich nicht mehr bewegen, wird es verlangsamt, wird er zurückgehalten. Das ist das schweizerische Institutionenmodell. Ein Staat des Staatsmisstrauens, könnte man sagen. Eine Demokratie, die wirklich den Demos ins Zentrum stellt. Ein Staat, eine Demokratie, die der Macht misstraut, die der Macht Fesseln anlegt, weil sie weiß, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Und das Schöne an einer Bundesratswahl, meine Damen und Herren, ist, dass einem diese Metaphysik, könnte man sagen, des schweizerischen politischen Systems fühlbar vorgelebt wird. Es ist ein Tag, der in aufgekratztester Stimmung über die Bühne geht. Die Frauen sehen nie schöner aus, die Männer herausgeputzt, da die Parlamentarier in Regimentstärke marschieren, die Medien auf. Alle haben das Gefühl, alles drehe sich nur um sie. Aber am Ende steht die Schweiz im Vordergrund. Diese 174 Jahre Stabilität, 174 Jahre, wir wechseln unsere Bundesräte aus, während da draußen die Hölle ausbricht und auch wieder das eingebildete Paradies und die Wiederauferstehung aus den Trümmern und aus der Asche. Und jetzt sage ich Ihnen auch, warum ich dermaßen diese Neutralität verteidige. Weil ohne die Schweizer Neutralität, meine Damen und Herren, wären wir doch nie auf diese Art und Weise durch die Geschichte gekommen. Nie. Weil wir uns eben draußen gehalten haben. Weil wir nicht geschummelt haben. Weil wir gesagt haben, Neutralität, Neutrum, keins von beidem. Weder Putin noch Zelensky. Und wenn Sie sagen, weder Putin noch Zelensky, sind Sie nicht auf der Seite von Putin. Und ich finde es eine Frechheit, wenn ein NATO-Generalsekretär in der Schweiz, Jens Stoltenberg, wenn der da auftritt, von der NZZ, wie Hofschranzen halten Sie ihm da die Mikrofone entgegen, damit er sehnsüchtig den Satz sagt, den Sie ja selber nicht auszusprechen wagen, nämlich: Munitionslieferungen der Schweiz in die Ukraine retten Leben. So ein dummes Zeug. Munitionslieferungen der Schweiz in die Ukraine töten Menschenleben, töten junge Menschen, töten junge Russen. Das wird schon ausgeblendet. Die anderen sind schon gar keine Menschen mehr, die sterben schon gar nicht mehr. Die Munition als Lebensretter. Das ist für einen neutralen Staat, der die Munition nur dann einsetzt, wenn er von außen angegriffen ist, der seine Munition sicherlich nicht zur Verfügung stellt, dass ein anderer einen anderen töten kann. Ich meine, wo sind wir hier eigentlich hingekommen, wenn ein NATO-Generalsekretär in der Schweiz sich anmaßt, überhaupt solche Dinge zu erzählen, der Schweiz dermaßen ins Gewissen reden zu wollen, die Schweiz auffordert, ihre eigenen Gesetze zu missachten. Und wisst ihr, das ist nicht einfach nur so ein bisschen Schönwettergeplauder da unter der Gartenlaube bei einem Glas Weißwein oder jetzt im Winter etwas Glühwein hier mit der Wärmelampe und der Wolldecke. Nein, da geht's ans Lebendige im Wortsinne. Auch für die Schweiz. Wenn wir das aufgeben, was diese 174 Jahre Stabilität erst möglich gemacht haben, direkte Demokratie, Föderalismus, Antizentralismus, Neutralität, mischt euch nicht in fremde Hände ein, dann wird die Schweiz in die gleichen Schlünde gerissen werden wie die Staaten um uns herum, die ihren Regierungen viel zu viel Macht gegeben haben, damit sie ihre Dummheiten veranstalten können. Meinen Sie, die Russen sind einverstanden mit dem, was Putin macht? Sie sehen zwar, dass die Amerikaner fürchterliche mit ihrer Rosterweiterung alles vergiftet haben dort. Ganz klar, das sehen sie. Die finden das nicht gut, aber sie finden auch nicht gut, dass sie da einen völlig losgelösten Machthaber haben. Und wissen Sie, man darf auch nicht unterschätzen, diese anderen Kulturen, die anderen Zivilisationen, die sind nicht so blöd, wie das immer in den Medien bei uns vorgeführt wird, so als ob wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Bescheidenheit ist dann eben auch noch eine Tugend, die aus diesem System des Antizentralismus, der freiheitsgesicherten Demokratie herauskommt in der Schweiz, dass man sich da nicht einbildet, Master of the Universe zu sein, Superheld. Und wenn da so ein NATO-Generalsekretär in die Schweiz kommt, der sagt, jetzt liefert mal endlich eure Munition, da muss ich einfach sagen, Stoltenberg, go home, das wollen wir hier nicht, das ist nicht unser Sound, das ist nicht unsere Schweiz, das sind nicht unsere Gesetze und das zeugt natürlich auch von einem zutiefst mangelnden Respekt vor unserer Rechtsordnung und ich kann einfach da nur den Kopf schütteln, dass eine NZZ, die eine Gralshüterin war, dieser Werte, der Neutralität, der direkten Demokratie, des Föderalismus, deren Chefredaktor Willy Bretscher, davon wollen Sie heute nichts mehr wissen, im Zweiten Weltkrieg die Neutralität der Schweiz gepredigt hat, auch gegenüber Hitler. Will man uns denn heute einreden, dass Putin schlimmer ist als Hitler, schlimmer ist als Stalin? Was ist denn das? Das ist ja eine groteske Verharmlosung des Holocaust. Das ist ja eine groteske Verharmlosung des Völkermords. Wo sind da eigentlich die jüdischen Kreise, die sagen, diese Relativierung lassen wir uns nicht gefallen? Das ist ja die Zertrümmerung der Singularität, These der ganzen Völkermordsthematik im Zweiten Weltkrieg. Das ist hier die Situation. Wo sind die deutschen Intellektuellen, die sonst sofort auf die Barrikaden steigen, wenn irgendein AfDler oder sonst einer, wenn der da irgendwie einen Ausflug macht in die Geschichte, der da einigen nicht passt, dann wird ja sozusagen die Ankunft Belzebubs auf Erden wird dann da jeweils verkündet. Da sind sie dann ganz geschichtssensibel, da sind sie dann gegen jede Relativierung. Aber hier wird ja relativiert, dass gar nichts mehr übrig bleibt am Ende des Tages. Meine Damen und Herren, das ist die Situation und das war das Großartige am gestrigen Tag, dass wir da eintauchen konnten in dieses schweizerisch eigenständige Institutionenmodell. Aber das wollte ich Ihnen eigentlich am Anfang dieser Sendung gar nicht erzählen. Tut mir leid, ich wollte eigentlich nur das Adventstürchen öffnen mit Ihnen hier. Ich habe schon gemacht, die Nummer 8 hier, Kalender. Ja, hören wir auf, uns aufzuregen über die Stoltenbergs dieser Welt. Die Stoltenbergs kommen und gehen, die Schweiz bleibt hoffentlich. Sonst müssen wir dann wirklich auf die Barrikaden steigen. Heute, der 8. Dezember, öffnen Sie das Türchen hier unseres wunderschönen Adventskalenders, den übrigens ein ukrainischer Künstler gestaltet hat, schon im letzten Jahr. Wir arbeiten mit ihm zusammen seit 2020, ein ganz toller Mann, Lev Kaplan, der auch Bücher illustriert, unglaublich, ich liebe seinen Stil. Hier also das Türchen mit QR-Code oder direkt auf unserer Website. Gestern hatten wir dann noch ein paar Probleme, bitte verzeihen Sie, dass wir da den falschen theologischen Impuls gegeben haben. Dann erscheint ja heute die neue Weltwoche mit Bundesratswahl, aber auch aus deutscher, aus internationaler Sicht ganz tolle Geschichten haben wir drin, natürlich immer Gegensteuer geben. Thilo Sarrazin, so etwas wie der Stachel im Fleisch der Weltwoche, ist ja gar nicht einverstanden mit meiner Deutung da der geopolitischen Ereignisse, aber ich bin ein großer Bewunderer von Thilo Sarrazin, einer der unbestechlichen Köpfe und eben auch einer, der sich der Diskussion stellt, der eben nicht einfach davonrennt, wenn er irgendwo in einer Zeitung etwas liest, das ihm nicht passt. Also diese Art von Cancel Culture, die man ja selber an ihm probiert hat, die macht er nicht mit. Großer Respekt, ich schätze das, lieber Thilo, toll, dass du hier immer noch dabei bist. Die Pharisäer, wer dem Sport die friedensverstiftende Kraft zuspricht, muss aufpassen, dass er sich nicht betrügt. Ja, da bin ich auch wieder anderer Meinung, aber ich bin sehr gespannt, wie Thilo seine begründet. Der falsche Captain Granit Xhaka da, unser kosovarischer Reissporn in der Fußballnationalmannschaft, der sich unmöglich verhalten hat gegen Serbien, findet das einen Skandal. Aber ähnlich wie in Deutschland, wo man sich schwer tut, da etwas Klartext zu reden, wobei in Deutschland haben sie es noch besser, da hat man nach dem WM-Debakel gesagt, so muss wenigstens der Geschäftsführer gehen. In der Schweiz hier Seldwyla total, komplette Entgleisung des Captains gegen Serbien, da im Vorrundenspiel eine Riesenschlappe gegen Portugal, also eine peinliche Darbietung der Schweizer Mannschaft, die ja als heimlich eingebildeter Weltmeister schon dann nach Katar gereist ist und jetzt da abschleichen musste. Man sieht bis jetzt noch keine kritische Aufarbeitung. Wir haben einen tollen Aufsatz von Oscar Lafontaine, dem früheren SPD-Vorsitzenden, Ehrenvorsitzenden der Linkspartei, der sich mit diesem Satz befasst, man muss auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Also dieser Moralismus, der jetzt natürlich auch in der Ukraine grassiert, Oscar Lafontaine, schätze ich enorm, auch ein ganz unabhängiger, unbequemer Geist. Putin und seine Ahnen, Zarenparteichefs, Präsidenten, wo steht Wladimir Putin in der Reihe russischer Herrschaft? Er ist kein Ivan der Schreckliche, kein Stalin, am ehesten mit Niklaus dem Ersten zu vergleichen. Wolfgang Keudel mit der längsfälligen Einordnung von Russlands Kremlherrscher Putin ins Bestiarium der russischen und sowjetischen Potentaten. Wir haben eine ganz schöne Reportage über John le Carré und seine Liebe zur Schweiz. Elke Heidenreich und andere berichten über ihre Lieblingsbücher des Jahres. Da können sie schwelgen, da können sie schmöken. Unser Kulturteil, ein Bucke wieder von unterschiedlichsten tollen Themen, dann Weltwoche Grün, meine Damen und Herren, kein Fußbreit, dem Ökomarxismus, unsere Wissenschaftsbeilage, könnte man sagen, hier widmen wir uns Innovationen, wir widmen uns auch der Umweltthematik aus bürgerlicher, könnte man sagen, aus marktwirtschaftlicher Sicht, kommen auch Linke zu Wort, aber das ist hier das ganz große Thema. Was sind die Schlagzeilen in Deutschland? Wir haben einen Staatsumsturz offensichtlich gehabt. Das wird da in einer geradezu zwischen Geheimdienst, einem nicht so geheimen Dienst und im blinden Kurzpassspiel mit den Medien wird eine riesige Staatsaffäre aufgetürmt. Wir haben natürlich Vorgänge in Russland. Wir haben in den USA ein paar interessante Fakten und dann mit Erstaunen registriert die deutsche Medienlandschaft, was ich Ihnen hier schon seit Tagen, seit Wochen ankündige, dass Xi Jinping seine Zero-Covid-Strategie nun beerdigt hat. Wir haben ja die Klopfzeichen wahrgenommen, da bin ich froh, dass ich mich nicht geirrt habe in der Deutung dieser Texte, die mir übrigens auch aus Ihrem Kreis zum Teil zugestellt worden sind. Also die Intelligenz, die hoffentliche von Weltwoche Daily, ist natürlich immer auch das Resultat Ihrer Impulse, auch Ihrer Intelligenz, die sich eben abbildet, die ich hier aufsaugen kann wie ein Schwamm in Form von Zusendungen, in Form von interessanten Gedanken, die mir helfen, hier den Durchblick zu bewahren. Russland, ja, da ist, haben sich die Kämpfe wieder verschärft. Putin hat gesagt, er stelle sich auf einen längeren Krieg ein. Es wird ihm wieder vorgeworfen, er habe mit Atomraketen gedroht. Das ist einfach dummes Zeug. Das sind keine Atomdrohungen. Er wiederholt hier einfach seine Doktrin. Er sagt, am Tag, nachdem Russland angegriffen worden ist, auf seinem Territorium, das gäbe ihm im Grunde die Möglichkeit und die auch die rechtliche Grundlage, Atomwaffen einzusetzen. Das ist die Selbstverteidigungsdoktrin der Russen. Sie sagen, wenn unser Heimatland angegriffen wird, dann setzen wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel ein. Das steht da in der Mitte. Das ist nichts Neues. Das ist auch keine Atomwaffendrohung. Er sagt nicht, ich setze eine Atomwaffe ein, wenn ihr da weiter Krieg führt. Das sagt er nicht. Er sagt nur, wenn wir da angegriffen werden. Sie sind ja eigentlich schon angegriffen worden. Auch auf ihren einverleibten Gebieten da in der Ukraine sind sie auch angegriffen worden. Das ist russische Heimaterde. Da könnte er eigentlich losschlagen. Er macht sie nicht. Er hat auch Ende Oktober gesagt, dass der Einsatz von Atomwaffen in diesen Kriegsschauplätzen gar nicht zielführend sei, aber sollte sich die NATO hier aufgepeitscht von Zelensky, wobei ich glaube, denen wird das selber jetzt langsam unheimlich, da dieses napoleonische Gehabe dann würde er sagen, nein, dann muss ich ja alles unternehmen, um mein Land zu verteidigen. Die Amerikaner haben genau das Gleiche gesagt, haben ihre Atomwaffendoktrin kürzlich auch wieder vorgestellt. Und das ist klar, wenn sie Amerika angreifen, dann müssen sie damit rechnen, dass die den ganz großen Knopf drücken. Das ist einfach die Sache. Aber das wird bei uns bereits wieder in diese vorauseilenden, festgeschraubten Feindseligkeit wird das als Drohung empfunden, die man dann wieder als Rechtsgrundlage für die eigene Eskalation hier benötigt. Natürlich der Druck auch auf Deutschland, die Sache eskalieren zu lassen. Scholz, er ist ja der Zögerer, der sich dann aber doch, der Zögerer, der doch immer wieder umkippt. Ich lobe ja sein Zögern. Und Oskar Lafontaine sagt mir immer, ich würde ihn überschätzen. Er zögert ja leider nicht nur, sondern er kippt ja dann auch noch. Und dann sage ich, ja gut, aber auch wenn er später kippt, wenigstens ein bisschen zögern. Man muss ja in der Not, wie heißt es da, gibt man sich mit wenig zufrieden. Aber ich bin da gerne bereit, die Kritik entgegenzunehmen, dass ich das etwas zu wohlwollend hier beurteile. Aber ein Gedanke muss jetzt da schon noch geäußert werden. Ich meine, die Deutschen argumentieren ja immer auch aus ihrer historischen Verantwortung heraus. Nie mehr Holocaust, nie mehr Krieg und so weiter soll von deutschem Boden ausgehen. Das ist, so ist es in den 70er Jahren. Davon ist man ja weit entfernt jetzt, also auch mit den Waffenlieferungen. Es geht ja Krieg von deutschem Boden aus, könnte man sagen. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Referenzpunkt der deutschen Außenpolitik. Wir haben eine Verpflichtung, aus Gründen der Geschichte, zum Beispiel gegenüber Israel. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt hier, eine wichtige Orientierung. Israel haben fürchterliche Verbrechen gemacht. Das hat schon Konrad Adenauer in den 60er Jahren, hat er das ganz nach vorne gebracht, der 50er Jahre, die Aussöhnung mit Frankreich, die Aussöhnung mit Israel. Ganz wichtige außenpolitische Orientierungspunkte neben der Westbindung im Kalten Krieg, die man nicht aufgeben darf. Da bin ich absolut nicht dafür. Also ich sage, Deutschland muss immer diese westliche Verankerung haben, aber ich wünschte mir mehr Offenheit, mehr Vermittlungskraft. Durch eben nicht allzu munitionierte Westbindung, durch keine militante, durch kein sich einspannen lassen in Abenteuer der Amerikaner. Das heißt nicht Aufkündigung des Westbündnisses, das heißt seine Erweiterung, seine produktive Erweiterung der Westbindung, das ist auch die Stärke Deutschlands, dass es hier ausstrahlen könnte, wo das die Amerikaner, die ja die ganze Welt nur in Gut und Böse aufteilen können. Das ist halt das amerikanische Mythensystem. Die Amerikaner, die sind ja von protestantischen Frömmlern gegründet worden, die da auswandern mussten, weil sie hier verfolgt worden sind. Und die haben natürlich die Welt in klaren Kategorien gesehen, Gut und Böse, die Teufel und die Heiligen. Und wir sind da zwangsläufig natürlich die Engel, weil niemand selber von sich sagen würde, er sei der Teufel, ist ja klar. Du kannst aber zum Teufel werden, im Glauben, du seist der Engel. Das ist dann auch noch eine ganz tückische Geschichte. Darum steht ja schon in der Bibel, hütet euch vor moralischen Urteilen, wenn ihr da vom Baum der Erkenntnis esst von Gut und Böse. Das steht euch nicht zu. Das könnt ihr gar nicht mit eurem beschränkten Denkapparat. Moralische Urteile, das ist etwas vom Schwierigsten, was der Mensch überhaupt nur machen kann, weil er natürlich immer dazu neigt, sich selber hochzustemmen und den anderen nach unten zu drücken. Also die Deutschen, da verstehen Sie mich richtig, ich kritisiere oft die amerikanische Außenpolitik im Moment, kritisiere auch diese Fußfälligkeit, aber ich bin kein Befürworter hier einer Kappung, einer Wegsäbelung dieser Westbindungen. Also die historische Verpflichtung, ja, gegenüber Israel, gegenüber Frankreich, aber natürlich auch gegenüber Russland, gegenüber Osteuropa. Dort hat die Wehrmacht fürchterlich gewütet, mit viel mehr Todesopfern als im Holocaust. Ich will das nicht gegeneinander ausspielen, aber wenn man sagt, diese 6 Millionen ermordeten Juden, das ist eine derartige Schande, das müssen wir wachhalten. Was ist da mit den 27 Millionen getöteten Sowjetbürgern? Die hat man ja einfach abgeschlachtet dort. Was ist denn mit denen? Sind die weniger wert? Also da muss man schon aufpassen, dass man nicht in so eine Art Herabwertungslogik hineinkommt. Also da ist sicherlich auch eine historische Verpflichtung da und auch noch in einer zweiten Dimension. Ohne die Russen, ohne Gorbatschow, gäbe es Deutschland gar nicht, meine Damen und Herren. Da gäbe es das wiedervereinigte Deutschland nicht. Und man hat Gorbatschow ganz klar in Aussicht gestellt, wenn nicht sogar versprochen, dass man da keine NATO-Osterweiterung machen würde, zulassen würde. Und das ist der Fehler auch der Deutschen, dass sie da nicht vehement sich dagegen gestellt haben, gegen die Amerikaner, und gesagt haben, Entschuldigung, euch Amerikanern verdanken wir im Zweiten Weltkrieg sehr, sehr viel und auch im Kalten Krieg. Diese Dankbarkeit, diese historische Verpflichtung, die nehmen wir wahr. Aber ihr müsst verstehen, dank Russland, dank Gorbatschow haben wir eine friedliche Wiedervereinigung. Das ist ein gewaltiges Geschenk, das uns da auch gemacht worden ist. Und das dürfen wir nicht wegwischen. Und deshalb sind wir dagegen, wenn die NATO jetzt plötzlich sich einbildend, das sei ja für die Russen überhaupt kein Problem, mit ihren Atomraketen, mit ihren Raketenbasen bis an die russische Grenze vorrückt. Das geht nicht. Das können wir aus der historischen Verpflichtung als Deutsche gegenüber Russland nicht zulassen. Das hat man nicht gemacht und darum steht die deutsche Außenpolitik heute ganz neben den Schuhen, wenn sie sich da einspannen lässt in diesen heiligen Krieg, in diesen Feldzug gegen Russland. Das ist ein wichtiger Punkt, meine Damen und Herren, der jetzt in Vergessenheit zu geraten droht. Allerdings stelle ich doch auch mit großer Freude fest, dass unter den Zuschauern von Ihnen, dass da ein Bewusstsein für diese Fragen wach ist, weil diese Anregung, die habe ich aus dem Publikum bekommen von Wolfgang. Ganz, ganz herzlichen Gruß. Er schreibt mir, viele Grüße aus der Irrenanstalt Deutschland. Ja, ich sage Ihnen, lieber Wolfgang, die Welt ist ein Irrenhaus. Und wir können nur hoffen, dass wir nicht zu den Irren gehören. Auch also da nicht übermütig werden. Könnte ja sein, dass man selber der Irre ist. Und die Menschheit, die Erde war schon immer ein Irrenhaus. Das ist ja die Herausforderung. Das macht es ja auch dem Vernünftigen etwas leichter, sich als vernünftig zu profilieren. Dann hier mit Riesengetöse, also fast schon als Reality Soap Opera aufgeführt, mit eingebetteten Journalisten, wie damals bei der Verhaftung des Steuersünders Zumwinkel, des ehemaligen Postchefs. Da haben sich auch die Kameras postiert, wurden von den Polizeibehörden, von den Justizbehörden, vielleicht auch von den Justizbehörden, von den Staatsanwaltschaften bereits aufgeboten, vorab informiert, um Bilder zu machen, Kameraaufnahmen von den Verhaftungen. Man ist da live dabei, Big Brother is watching you. Ich habe das damals schon vor vielen Jahren kritisiert im deutschen Fernsehen. Das ist eine Zerfallserscheinung des Rechtsstaats, wenn Sie diese Art von Prangerjustiz haben. Wenn Sie einen Verdächtigen, der für den ja immer noch die Unschuldsvermutung gibt, wenn der abgeführt wird in Handschellen durch einen Spießrutenspalier von Kameras, die ihn da aufnehmen, es gilt die Unschuldsvermutung, während sie natürlich auf allen Kanälen außer Kraft gesetzt wird. Ich meine, das ist heuchlerisch, das ist eine mittelalterliche Justiz des Prangers, die da aufgezogen wird. Das ist Moraljustiz, das ist Jakobinerjustiz. Das ist 17. Jahrhundert, wo sie da die Angeklagten durch die Straßen geschleift haben und die konnten dann bespuckt werden vom Pöbel. Das ist so diese Dimension, die natürlich unter neuesten technologischen Voraussetzungen etwas anders gemacht wird, aber im übertragenen Sinne genau das Gleiche. Und das ist also auch eine Schande für einen Rechtsstaat, dass man so etwas macht. Und hier bei Zumwinkel fand ich das ganz stossend und jetzt hier wieder das Gleiche. Es gibt sogar Medienforscher jetzt in Deutschland, die sich da sehr kritisch äußern und sagen, wie ist jetzt das möglich? Was ist genau passiert? Was ist genau passiert? Gab es eine Razzia, sogar in mehreren Ländern, da sei ein Putsch vereitelt worden, ein Staatsstreich, also unglaublich. Stauffenberg 2.0 oder Lenin in Deutschland, hier eine zu allem entschlossene militante Gruppe habe die Macht ergreifen wollen im Staat. Um Himmels Willen, was ist da los? Wir lesen, im Zentrum stehe ein Rädelsführer, Prinz XY, X1313, Heinrich der 13., Prinz von Preuß, eine Fürstenfamilie, von Reuss, Entschuldigung, nicht Preuß, Reuss, ein Fürstentum, Gera, glaube ich, eines der kleinsten Fürstentümer, die waren souverän, haben dann im Ersten Weltkrieg alles verloren und der habe da das nie akzeptiert, die Friedensordnungen, und sein Ziel sei es gewesen, mit seinen Reichsbürgern, wie sie sich nennen, da wieder den monarchischen Glanz oder das monarchische Unheil in Deutschland einzuführen. Und da hat man offensichtlich diese Gruppe ausgehoben. Und Entschuldigung, ich kenne jetzt natürlich auch nicht alle Einzelheiten, aber ich habe hier ein etwas merkwürdiges Gefühl, wenn ich diese Story lese. Also ich habe auch schon von diesen Reichsbürgern gelesen, ja, der Phantomschmerz da der Monarchisten, aber die royalistische Sache in Deutschland, jetzt auch geprägt von meiner Lektüre von Robert Harris, also ich glaube, diese Gefahr ist jetzt nicht wahnsinnig akut, und ich habe den Eindruck, das ist maßlos aufgebauscht hier, und auch diese Fernsehinszenierung, und da wie jetzt auch dramatisch die Innenministerin Faeser hinsteht, da wie König Juan Carlos, als er da den Oberst Tejero im spanischen Parlament, da den Putschisten, der im Namen Francos die Macht übernehmen wollte, Franco ja schon gestorben, da hat sich ja Juan Carlos als Gralshüter der Demokratie in Frankreich, in Spanien profiliert, jetzt in einer ähnlichen Pose Nancy Faeser, bin ich nicht so richtig überzeugt. Das Ganze kommt mir schräg vor. Ich habe den Eindruck, diese sogenannten Reichsbürger, das sind eher Spinner und Phantasten. Viele Rentner, die eben träumen von einer deutschen Monarchie. Ob das jetzt wirklich ein rechtes, ein rechtsextremes Netzwerk ist, ja, vielleicht kommt da noch etwas heraus. Das muss aufgeklärt werden. Aber für mich hier diese Inszenierung, so fast als ob Frau Faeser dankbar war für diesen Aufstand, damit sie die Wirksamkeit ihres Maulkorbgesetzes zeigen konnte. Und jetzt die jüngste Theorie, die da kursiert, die Regierung wolle einfach ablenken von diesem Messermord, da den sie zu verantworten hat durch eine verantwortungslose Zuwanderungspolitik. Ich glaube nicht, dass die Deutschen das Gefühl gehabt haben, dass jetzt hier Staat da von einem Umsturz bedroht ist. Man hat natürlich auch den Namen AfD in diesem Zusammenhang wieder erwähnt. Da ist irgendeine AfD-Richterin auch noch verhaftet worden. Auch das wurde einfach unter Außerkraftsetzung aller Unschuldsvermutung einfach mal so hinaus posaunt. Da habe ich wiederum den Eindruck, das ist fast schon wieder Wahlkampf. Man will jetzt diese aufstrebende AfD diskreditieren. Vielleicht ist das nicht richtig, wie ich das wahrnehme. Das ist mein persönlicher Eindruck. Und das hat einfach damit zu tun, dass eben die Ideologisierung des Staatsschutzes der Justiz in Deutschland ein Ausmaß angenommen hat, dass solche Theorien eine gewisse Plausibilität erhalten. Und ist für mich vielleicht auch ein Grund, warum sogenannte Verschwörungstheorien in Deutschland in letzter Zeit Aufwind bekommen haben. Nicht einfach so, weil die Leute verrückt geworden wären, sondern weil die Regierung ihnen immer wieder Anlass bietet für solche Spekulationen. Zum Beispiel, warum nimmt Deutschland Jahr für Jahr mehr Migranten auf als das Einwanderungsland Kanada und davon meist Unqualifizierte? Das ergibt wirtschaftlich keinen Sinn. Da muss doch ein finsterer Plan dahinter stecken. Aber vielleicht steckt auch gar kein Plan dahinter, sondern nur die schiere Inkompetenz und das Gutscheinen wollen unfähiger Schönwetterpolitiker, die nicht in der Lage sind, eine sach- und wirklichkeitsbezogene Politik zu machen. Aber die Leute legen sich dann halt so einen Sinn zurecht. Oder ein anderer Punkt, wo natürlich ein Einfallstor für Verschwörungstheorien geöffnet wird. Warum schaltet Deutschland die Kernkraftwerke ab, wo man da viel zu wenig Strom und Energie hat? Was ist jetzt da wieder los? Warum macht man eine Corona-Politik, wo man Leute einsperrt, obwohl die Impfung gar nicht vor Ansteckung schützt? Was ist denn da los? Und gleichzeitig haben wir noch Klaus Schwab in Davos mit seinem Great Reset, der die ganze Welt umgestalten will. Wissen Sie, für mich ist das Positive an diesen Theorien, dass die Leute jetzt sehen, das WEF zum Beispiel wird überschätzt in seiner Bedeutung, aber das WEF ist natürlich etwas Ausdruck dieser Überfliegerelite, diese Politelite, die da top-down aus ihren wunderschönen Hotelfluren da einfach so etwas herunter entscheidet und auch mit einer gewissen institutionalisierten Arroganz auftritt. Und dann hat man so quasi das Gefühl, ja, da ist jetzt da diese abgehobene Elite. Und wissen Sie, dieses WEF, das ja immer wieder kritisiert, bekomme auch immer Zuschriften, wie sehen Sie das WEF und so. Ich bin seit 20 Jahren am WEF, ich berichte über das WEF, ich habe schon, die Finger wund geschrieben über das WEF. Und das ist eine interessante Veranstaltung, wo man auch etwas lernen kann. Es ist aber auch ein bisschen eine Warmluftveranstaltung der Selbstinszenierung. Und natürlich treten dort Leute mit dem Habitus von Masters of the Universe auf. Vor allem aber ist das WEF das Sinnbild eben dieser jetzt internationalisierten Politik, wie wir sie in der Europäischen Union haben zum Beispiel, wo eben auch eine völlig abgehobene Elite dann wirklich Entscheidungen trifft. Das macht das WEF nicht. Das WEF erkennt oft die ganz relevanten Themen überhaupt nicht und hinterher weiß man gar nicht mehr, was sie dort diskutiert haben. Aber jetzt ist WEF zum Sinnbild dieser Abgehobenheit und dieser Eliten, dieser Scheineliten geworden. Nehmen Sie die G20, OECD, das sind Gremien, die natürlich international die Politik koordinieren, aber die sich auch Macht angemaßt haben, die sie demokratisch nicht legitimiert ausüben. Und da sieht man eben, es passieren Dinge, die so widersinnig sind, dass man da einen Sinn sucht und dann kommen eben solche Theorien zustande. Oder ein anderes Beispiel, die Deutschen können ihre Strom- und Heizrechnungen bald nicht mehr zahlen. Trotzdem ist die Bundesregierung der Meinung, man müsse da 6 Balkanstaaten versprechen, Energiepreiszuschüsse zu zahlen. Da fragen sich doch die Leute, was ist mit unseren Politikern los? Und jetzt also noch ein Staatsumsturz. Also hier bekommt man langsam so ein Louis Buñuel-Gefühl, so ein Salvador Dali-Gefühl, so eine Art, so ein politischer Surrealismus verbreitet sich da in Deutschland. In Amerika hat einen weiteren Senatsposten gewonnen in Georgia. Der demokratische Kandidat, der hat sich gegen den Trump-Mann durchgesetzt. Ein weiterer Weckruf für die Republikaner. Ich habe irgendwo gelesen, dass da $400 Millionen für so einen Senatssitz, für diesen Wahlkampf des Demokraten bezahlt worden sein sollen. Das sind ja unglaubliche Summen. Dann China. Wir haben es gehört, Xi Jinping rückt da ab von seiner Zero-Covid-Strategie. Das haben wir angekündigt. In der Asia Times habe ich interessant gelesen, China's Covid-Protests, not as meaningful as portrayed. Mich diese Bedeutung, die man ihnen bescheinigt, okay, kann ich nicht sagen, immerhin jetzt ein Einlenken der Regierung. Und auch spannend, Xi Jinping war in Saudi-Arabien und das wird gewertet auch als ein Meilenstein hier der Geopolitik. Also das ist wie in diesem Brettspiel Go, wo da die Steine gesetzt werden müssen, wo man den anderen irgendwie umkreisen muss. Und hier setzt also Xi Jinping überall diese Steine. Das wird natürlich im Westen wieder die Verschwörungstheorien da nähren. Oh ja, die Chinesen, sie wollen uns da übervorteilen, sie wollen uns einsacken, sie wollen uns erobern. Solche Verschwörungstheorien, meine Damen und Herren, die geisterten auch vor dem Ersten Weltkrieg herum. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht die Geschichte wiederholen. Und ewig grüßt das Murmeltier. Und ewig grüßt am Morgen Roger Köppel. Ich bin am Ende dieser Sendung. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind am Freitag. Und dann ist ja schon wieder Wochenende, auf das wir uns freuen. Und wir sausen auf Weihnachten, auf den Heiligabend zu. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine besinnliche Adventszeit.